Europa will mit Putin ins Gespräch kommen. Herr Thiele, wie gut kann das denn funktionieren, auch vielleicht ohne die USA?
Tendenziell schlecht, denn tatsächlich empfindet der Putin Europa als Kriegsgegner und hat dafür sicherlich auch den einen oder anderen guten Grund. Wer heute schaut zum Beispiel auf die Drohnen, der sieht ja, dass eben die chinesischen Billigdrohnen gar keine Rolle mehr spielen. 80% der Technologie kommen aus dem Westen, 90% der Finanzierung kommen aus dem Westen. Wir sind also ziemlich einseitig auf der Ukraine-Seite und daraus eine, ja, wie soll ich mal sagen, eine vermittelnde Verhandlungsposition zu machen, das ist schon ein größeres Kunstwerk. Das wird uns wahrscheinlich so nicht gelingen. Wir werden uns bewegen müssen.
Die G7-Staats- und Regierungschefs, die wollen jetzt Putin in die Knie zwingen mit Hilfe von Sanktionen. Andere sagen, das Blatt würde sich zugunsten der Ukraine wenden. Inwiefern steht denn Putin auch gerade militärisch unter Druck?
Militärisch geht es. Also die größte Verwerfung für Putin war sicherlich, dass man die Starlink-Satelliten nicht mehr nutzen konnte, die man ja sozusagen zum eigenen Vorteil auch genutzt hat. Und da sitzt man immer noch daran, nachhaltige, wirksame Alternativen zu finden, mit denen man dann eben auch seine eigenen Möglichkeiten Weltraum unterstützt, weiter zur Wirkung bringen kann. Das wird sicherlich noch etwas dauern. Darüber hinaus ist natürlich so, die Festung, muss man auch sehen, in der Ostukraine bröckelt. Die Russen kommen langsam voran, Stück für Stück kämpfen sich voran. Von daher, sage ich mal, ist auf der Bodenlage nicht viel Neues zu erwarten. Die Transparenz des Gefechtsfeldes wird größer, auch räumlich weiter. Und immer mehr Krieg findet im Hinterland statt. Auch deshalb, weil ja zum einen die Russen auf die Rüstungsproduktion der Ukrainer zielen, die in ihren zivilen Gebäuden verbergen, sodass für uns immer nicht klar erkennbar ist, ist das jetzt eigentlich ein Versuch der Demoralisierung der ukrainischen Bevölkerung oder zielt das tatsächlich auf ukrainische Rüstungsproduktionskapazitäten, die da angegriffen werden. Auf der anderen Seite versucht die Ukraine, das ökonomische Russland zu schwächen und hat damit auch Erfolge. Also beide Kriegsparteien machen sich auf, sozusagen nachhaltiger, schlimmer, brutaler zu werden in dem, was sie tun. Dies nun als einen Erfolg der Ukrainer zu sehen, da tue ich mich schwer.
Was müsste denn passieren, damit Putin über die Fortführung dieses Krieges anders denkt?
Ja, das ist schwer. Er hat ja nach wie vor die Eskalationsdominanz. Also wir reden das ja immer gerne weg, aber de facto hat er eben Nuklearwaffen in der Hinterhand, die man in einer Vielfalt von Einsätzen einsetzen kann. Da geht es nicht immer gleich um die Vernichtung der Welt, sondern da gibt es auch kleine Einsätze. Aber nichtsdestotrotz wäre das natürlich ein enormer Bruch in der bisherigen Kriegsführung, würden sie eingesetzt werden. Und das würde natürlich die Ukraine empfindlich treffen und auch den Westen insgesamt auch psychologisch empfindlich treffen. Also da ist einfach noch viel drin. Warum sollte Putin, solange er Eskalationsdominanz hat, da umkehren? Das kann ich nicht erkennen. Von daher denke ich, es wird eher darauf hinauslaufen, dass man einen Kompromiss finden muss. Und hier ist eben die Frage, wer sind die Partner? Sind die Europäer, die nun die militärischen Möglichkeiten der Ukraine befeuern mit Technologie und Geld? Sind das die idealen Partner dafür? Ich habe da meine Zweifel.
Herr Thiele, am Freitag soll in der Schweiz ein Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA zur Beendigung des Krieges unterschrieben werden. Inwiefern ist das denn wirklich das Ende des Kriegs?
Experten packt da eher das Grauen, wenn man da hineinschaut. Nicht de facto ist das so ein Status quo ante malus, also hinter dem, womit der Krieg eigentlich angefangen hat. Wenn man eine Ausnahme nicht berücksichtigt, natürlich, die muss man auch sehen, der Iran ist enorm geschwächt durch diese vernichtenden Angriffe der Amerikaner und Israelis, die ja eben auf alles, was bei den Technologie, militärische Kraft und so weiter gerichtet war und auch verheerende Wirkungen erzielt hat. Nichtsdestotrotz, das nukleare Element scheint zu bleiben. Da gibt es viel Unklarheit darüber, was da passiert. Zudem soll der Iran auch viel Geld bekommen, sein eigenes Geld wohl vor allen Dingen, aber trotzdem viel Geld, sodass also die Befürchtung bestehen muss, dass jetzt mit neuem Schwung im Grunde das alte Leid weitergeht und der Iran auch weiter, man sieht das ja bei der Hezbollah im Libanon, weiter seine Stellvertreter befeuern wird, damit die mal Israel ordentlich in den Schwitzkasten nehmen. Also das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, sie ist wesentlich in der Welt der Situation geschuldet, dass die Welt Öl braucht, Öl und Gas braucht aus der Region, damit die Wirtschaft insgesamt wieder in Gang kommt. Und da kommt dann die Freude her. Aber wer ein bisschen weiter schaut, der muss sich schon Sorgen machen.
Deutschland möchte sich an der Aktion in der Region beteiligen, indem sie in der Straße von Hormus die deutsche Marine hinschicken, um Minen zu räumen. Herr Thiele, inwiefern ist das denn eine Operation, die ja lange geplant ist oder in der wir auch erfahren sind?
Ja, da mache ich mir auch Sorgen in dem Feld, nicht in der Erfahrung allerdings. Damit möchte ich gerne anfangen mit dem Positiven. Wir sind ja seit dem Zweiten Weltkrieg dabei, Minen zu räumen in der Ostsee. Das heißt, die Bundeswehr, die deutsche Marine ist extrem erfahren im Umgang und im Beseitigen von Minen. Von daher mache ich mir überhaupt gar keine Sorge, was die Professionalität, das Können angeht. Wo ich mir eher Sorgen mache, ist, wir kommen ja in eine sehr volatile Situation hinein. Wie oft haben wir in den vergangenen Wochen gehört, der Krieg ist vorbei, es ist eine Verhandlungslösung gefunden und dann ging das Ganze wieder los. So, in diese Situation hinein pflanzen wir unsere Soldaten. Das ist ja zum einen erstmal das Minenräumboot. Wer weiß, ob es auch mehr werden. Es ist ein Versorgungsschiff, das da wichtig ist und dahinter eine ganze Kette. Man weiß ja nicht, ob Soldaten verwundet werden. Also muss man ja auch für diese schlimmen Fälle Vorkehrungen treffen. So, und jetzt haben wir ein Mandat, das uns ja, wie soll ich mal sagen, an jeder Kampfhandlung im Grunde ausschließen will, von jeder Kampfhandlung ausschließen will. Das wird das schwer machen, wenn es tatsächlich zu Kampfhandlungen kommt. Wie gehen wir denn vernünftig mit diesen Lagen um, wenn es passiert? Generell würde man einfach erwarten, dass man bei so einer Minenräumaktion auch hinterher in der Hinterhand Eskalationsmöglichkeiten hat, damit man schnell verstärken kann und Dinge machen kann. Das wollen wir jetzt alles unseren Verbündeten aufbürden. Also das ist alles noch wie soll ich das mal sagen, sehr problematisch in der ganzen Konstellation.
Also bewerten Sie das auch als eine gefährliche Mission?
Ich denke, das dürfte die gefährlichste Mission sein in der Geschichte der Bundeswehr. Wenn es da nicht so kommt, freue ich mich, aber ich bin in Sorge.
Inwiefern müssen wir denn da auch auf Kooperation mit Amerika setzen oder können wir das letztendlich alleine durchführen, weil wir diese Daten, die man dazu auch braucht, alle haben?
Die Amerikaner werden bessere Daten haben. Sie haben ja gerade auch Teams hingeschickt. Generell ist ja so ein Meeresboden immer riesig, auch wenn man KI und modernste Sensoren nutzt. Es ist doch schwierig, das alles nun sicher zu erkunden. Das tun die Amerikaner bereits. Wir werden da beisteuern, auch mit eigenen Aufklärungsmitteln, mit unserer Erfahrung, die wir haben, um dann eben sozusagen Mine für Mine, die gefunden wird, dann eben zu entschärfen. Das bleibt natürlich dann immer noch ein Risikothema, aber das Riskante drumherum ist, wenn auf einmal gekämpft wird um diese Soldaten, die eben genau für diese Verteidigung dann nicht gerichtet sind. Und hier haben wir eine sehr disparate Flotte, so würde ich das mal sagen. Da stehen zum Beispiel Franzosen, die sich schon einigermaßen in Stellung gebracht hat, oder auch die Holländer, die da sind. Dann sind die Amerikaner da. All diese haben diesen gefährlichen Einsatz nicht geübt. Das heißt, auch hier muss man davon ausgehen müssen, dass hier auch Fehler passieren, wenn es dann zu einem scharfen Einsatz kommen wird vor Ort. Also das ist schon alles eine schwierige Nummer. Nichtsdestotrotz, ich will es nicht wegreden, wir müssen da ran. Insgesamt, wir sind ja auch wirtschaftlich Nutznießer, wir sind eben militärisch eine Größe, die da eine Rolle spielt. Und der Westen muss insgesamt hier tätig werden. Er kann das Thema Öl und Gas in Hormuz nicht weiter vor sich her dümpeln lassen. Und auch nicht nur für uns, auch Dritte in Asien sind enorm betroffen davon. Also die Weltwirtschaft leidet, hier müssen wir ran.
Im Fall von erneuten Angriffen, würde man denn dann die europäischen Einsatzkräfte da schnell herauskriegen?
Schnell geht gar nichts. Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben den halben Weg schon mit unseren beiden Schiffen zurückgelegt und werden noch bis zu 3 Wochen brauchen, um dann dort anzukommen. Also Sie sehen schon jetzt der Gedanke, hier, ab Freitag könnte es losgehen, ist schon sportlich. Das wird so tendenziell eher nicht sein. Und dann wird man sich eben vor Ort auch erstmal einrichten müssen. Also wir haben hier schon eine längere Situation vor uns. Und dann, wenn wir uns jetzt diese ganzen unterschiedlichen wichtigen Akteure ansehen, dazu zählt ja auch Israel und sein sicherlich auch begründeter Kampf gegen die Hezbollah im Libanon dazu, dann sehen wir, dass da so viel Störfeuer kommen kann, dass das immer wieder zum Ausbrechen von Gefechten kommen kann und wir dann mittendrin. Na, danke.
Ganz herzlichen Dank, Herr Thiele, für Ihre Einschätzung in Ihrer Zeit.
Sehr gerne.